Dann gab es eine Rubrik, die hieß Aspekte. Da hatten die alles, was sie also nicht in der Hauptausstellung zeigen wollten, aber auch nicht zurückschicken. Und da war eine ganz schmuddelige Vitrine mit Wachsobjekten von einem Mann, dessen Namen ich kaum buchstabieren konnte, kaum lesen konnte, Josef Beuys.
Die Sucht zu sehen. Der Griesebach-Podcast. Durch sein frühes Verständnis von zeitgenössischer Kunst legte Lothar Schirmer schon als Gymnasiast den Grundstein für eine großartige Kunstsammlung. Vor allem aber schuf er so das Startkapital für seinen eigenen Verlag. Schirmer erkannte viele Dinge einfach schneller als andere. Etwa, dass es sich auszahlen würde, für den Kauf von Zeichnungen von Josef Beuys oder Cy Twombly auf dem Bau zu arbeiten. Geboren in Thüringen, aufgewachsen in Köln, Recklinghausen und Bremen, studierte er zunächst etwas sehr Ordentliches, nämlich Wirtschaftswissenschaften. Er sehnte sich aber immer danach, mit schöpferischen Menschen zu arbeiten und gründete dann, Mitte der 70er Jahre in München, den Kunst- und Fotobuchverlag Schirmer und Mosel. Dort publizierte er mit großem Auflagenerfolg den in Vergessenheit geratenen Bildkünstler der Weimarer Republik, August Sander, den Maler Heinrich Zille oder die Fotografien von Helmut Newton, Robert Mapplethorpe, Annie Liebowitz oder Peter Lindberg. Kaum jemand kann heute so spannend von Josef Beuys erzählen wie Lothar Schirmer. Und so freuen wir uns sehr, dass er das hier gleich tun wird. Im 100. Geburtsjahr von Beuys und in der 27. Folge von Die Sucht zu sehen. Herzlich willkommen, lieber Lothar Schirmer. Lieber Lothar Schirmer, herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen. Sie sind Kunstbuchverleger und Kunstsammler und beides seit 1972 von München aus, denn damals kamen Sie in diese Stadt, die damals so etwas wie die heimliche Hauptstadt Deutschlands war. Berlin war eingeschlossen, Hamburg hanseatisch verschnarcht, aber aus München kam Uschi Obermeier, Aussteiger, und Hippies lagen nackt im englischen Garten und Franz Beckenbauer und Franz Josef Strauß dominierten das Tagesgeschehen. Wie passten Sie denn da nun rein?
Naja, ich war auf der Suche nach einem Beruf.
Waren Sie denn eigentlich der erste Kunstbuchverlag Deutschlands?
Nein, ich war nicht der erste Kunstbuchverlag Deutschlands. Es gab schon viele andere Kunstbuchverlage, aber ich war der erste, der sich ernsthaft mit Fotografie beschäftigte. Das war eher der Not geschuldet und dem Opportunismus, den man ja auch haben muss. Ich hatte das mitgekriegt, dass in den angelsächsischen Ländern die Fotografie ernst genommen wurde als Sammelobjekt und auch als Kunstobjekt. Also es gab damals, glaube ich, der größte Erfolg eines Fotokunstbuches damals war, glaube ich, das Dein Arbus-Buch zur gleichnamigen Ausstellung im MoMA und so. Das waren also richtige Bestseller-Qualitäten. Und als ich dann in München hier mir Gedanken machte, was wir so anfangen sollten mit unserer freien Zeit und dem nicht vorhandenen Programm, kam ich also auf Hinweis von Bernd Becher, wurde ich aufmerksam, dass der Gunther Sander, der Sohn von August Sander, am Tegernsee lebte. Und dann bin ich da immer hingefahren und habe bei dem in den Archiven gestöbert und habe also jedes Mal ein, zwei Fotos erworben, die damals sehr preiswert waren. Für mich natürlich auch immer noch sehr teuer. Verkaufte, glaube ich, einen unsignierten alten Abzug für 80 Mark und einen signierten alten Abzug für 150. Und dann habe ich mich mal so wie so ein Schwamm ein halbes Jahr lang vollgesogen mit dem, was ich mir leisten konnte. Und dann bemerkte ich, dass August Sander, der Vater, ein Autor von Weltrang war, der keine verlegerische Betreuung hatte. Und dann habe ich zu dem Gunther Sander gesagt, Herr Sander, was meinen Sie, wenn wir mal jetzt anfangen, August Sander zu produzieren? Und das eigentliche Verlagsgründungsbuch war dann Heinrich Zille. Vor dem Zille gab es eine Erbengemeinschaft und es gab einen Erben, der in Berlin lebte. Und ich habe im Telefonbuch also geguckt, da gab es 5 Zilles. Und dann habe ich den ersten angerufen und da war eine Frau, und im Hintergrund war Kindergeschrei. Ich dachte schon, da bist du richtig.
Ja, sein Milieu.
Und dann sagte ich, sind Sie, ich bin auf der Suche nach den Fotos von Heinrich Zille, sagt sie, ja, da sind Sie bei uns richtig. Mein Mann kommt nachher, rufen Sie dann nochmal an, ich sage ihm schon mal. Und am nächsten Wochenende war ich in Berlin und habe aus dem Zille-Nachlass dort die Negative im Keller rausgeklaubt und in einer Reisetasche nach München geschleppt. Das Zille-Buch ist dann eigentlich sehr erfolgreich geworden. Das zweite Buch, das haben wir also, glaube ich, alle 3 Wochen nachgedruckt mit 5000 Stück. und war im ersten Jahr dann wirklich das Verlagsgründungsbuch. Also anstatt mit 200.000 Mark Schulden da zu sitzen, nach dem ersten Jahr hatten wir ein wohlgefülltes Bankkonto und konnten also uns ein wenig bewegen in der Welt. Es war jedenfalls, wir waren im Trend und auch die Medien waren der Meinung, dass in Zukunft also jeder was mit Fotografie zu tun haben müsste, um etwas zu sagen zu haben. Also Journalisten waren freundlich und haben unsere Bücher besprochen und vorgestellt.
Ihre Bücher gehören heute zu den ästhetischsten und hochwertigsten, die in Deutschland erscheinen. Der Begriff Coffee Table Book, ficht der Sie in irgendeiner Weise an?
Also Coffee Table Book war natürlich das, was der englische Begriff für repräsentative Bildbände. Ich kann immer nur sagen, wir machen so repräsentativ wie möglich und so günstig, wie wir das können.
Ja, also Kunst- und Fotografiebücher sind ja streng genommen die Reproduktion einer Reproduktion. Was für Menschen kaufen Ihrer Erfahrung nach vor allem Kunstbücher?
Naja, alle Leute, die beruflich was mit Kunst zu tun haben. Das ist nur das Standbein. Da gibt es das Spielbein. Da kann man sagen, gibt es Leute, die sind nur an irgendeinem Thema interessiert. Also wenn wir mal das Thema der Erotik nehmen, da hatten wir ja auch, also gleich am Anfang kam das auf uns zu. Und ich habe gesagt, die erotische Fotografie möchte ich nicht den kommerziellen Häusern überlassen. Und dann gab es für uns fast, also als das erste Newton-Buch kam, war unsere Werkstudentin, die Kunsthistoriker waren, wollte, verlangte eine Geschäftsleitungssitzung, wo es denn nun mit dem Schirmer-Mosel-Verlag so hingehen sollte jetzt in Zukunft. Also jedenfalls war diese Mischung von Helmut Newton, deutsche Präzision, ja, fotografische Präzision, dann weibliche Schönheit und luxuriöses Ambiente. Das war natürlich für den Otto-Normalverbraucher im deutschen Sprachraum von dem ernsten Feuilleton bis, sagen wir mal, zu Alice Schwarzer eigentlich ein Skandalon. Also wenn das Bahnhofspornografie gewesen wäre, ja, hätte kein Mensch daran Anstoß genommen. Aber es war eben diese Mischung, die die Sache anstößig macht. Und dann hatten wir ja noch für die Männer, hatten wir dann noch Robert Mapplethorpe. Das habe ich gesagt, das müssen wir tun. Wir können also diese Spezialgruppe nicht irgendwie der Konkurrenz überlassen. Das haben die meine Mitarbeiter auch verstanden. Und dann hatten wir immer Helmut Newton und Robert Mapplethorpe. Und der Mapplethorpe ist ja dann sehr früh gestorben, leider. Und die hatten halt immer, solange sie arbeiteten, waren sie ja auch beschäftigt für alle Artdirektoren der Welt, also die Modezeitungen und die Redakteure der Einrichtungsblätter, also von Vanity Fair bis zu den Vogues aller Länder. Und das war ja auch immer, wenn es so als Gewürz in so eine Zeitschrift kam, war das also ja sehr wirkungsvoll, sagen wir mal, auflagenträchtig. Und es hat sich sehr gut verkauft. Also das muss ich wirklich sagen. Die ersten waren natürlich nicht so gut, aber dann gab es so eine Gemeinde. Und dann habe ich natürlich gedacht, dann lass uns auch die großen Modefotografen dazu nehmen. Also Avedon und Penn. Und das schönste Modebuch, was ich dann gemacht habe, war ein Yves Saint Laurent Buch. Yves Saint Laurent Design. Also von den größten Fotografen, weil das hatte ich mitgekriegt. Er hatte ja auch 4 Modenschauen im Jahr. 62 hat er, glaube ich, die erste gehabt. Und dann kamen also, erst kamen 2 Haute Couture-Schauen, dann sind 2 Prêt-à-Porter-Schauen dazugekommen. Und dann habe ich mich mal mit ein paar meiner Bücher dort sozusagen vorgestellt und habe gesagt, ich würde gerne aus den 20 Jahren, die das Haus jetzt bestanden hat, aus jeder Kollektion die schönsten Modefotos in einem Sammelband zusammenfassen.
Ja. Sie sind mit Zeitschriften wie der Vogue aufgewachsen. Ihre Mutter war Damenschneiderin, glaube ich. Ist das richtig?
Das ist wahr, ja. Ich habe Buchhaltung gemacht in ihrem kleinen Modeatelier und da lagen über diese Zeitungen rum. Und das war natürlich, ich meine, ich gebe gerne zu, dass ich damals eher von einem erotischen Interesse an schönen Frauenbeinen getrieben war als von modischen Interessen. Aber es war viel Ästhetik dabei und es war auch viel Kulturberichterstattung, also über Ausstellungen im Metropolitan Museum oder im Museum of Modern Art wurde berichtet. Also es war ein breites Spektrum. Und natürlich die Fotografen, das merkte man schon, waren alle ein Schlag besser als die in den anderen Blättern. Und so hat man also die Namen im Kopf gehabt.
Ist also über diesen Arm auch Ihr Interesse an der zeitgenössischen Kunst erwacht?
Naja, sagen wir mal so, das Interesse an der zeitgenössischen Kunst geht auf die sinnlichen Erfahrungen in dem Schneideratelier meiner Mutter zurück. Die hatte nämlich die teuflische Idee, wenn ich von der Schule nach Hause kam und eigentlich nichts anderes machen wollte als Fußball spielen gehen. Da sagte sie, ach, du gehst in die Stadt? Meinst du, du könntest noch mal bei mir, also für das Atelier, ein paar Accessoires einkaufen? Es gab in Köln so zwei Schneiderbedarfsläden. Und da wurde ich dann geschickt, mit dem Stoffpröbchen Knöpfe auszusuchen und Reißverschlüsse und Taff zu kaufen. Und ich konnte die jungen Damen, die mich da bedienten, die konnte ich relativ schnell also übertreffen in meiner Wahl des Passenden. Und das Schönste waren diese, da gab es so Kästen mit 3000 Gütermanns Nähseidenröllchen, ja,
Ja.
die so nach Farben geordnet waren, wie so ein Farbfächer. Und wenn man so ein Stückchen Taft hatte und musste dann also die richtige Nähseide raussuchen, dann ging das ganz schnell. Und ich konnte das eigentlich bald besser als die Damen, die mit da bedienten. Und ich würde sagen, das war für die Beschäftigung mit der zeitgenössischen Kunst, unabhängig jetzt von der Bekleidungsindustrie oder vom Bekleidungshandwerk, sehr, sehr hilfreich. Ja?
Ja. Sie sind dann nach Bremen-Vegesack gewechselt mit Ihrer Familie.
Naja, die Familie, wir waren ja Flüchtlinge und wir sind 53 in Köln angekommen. Da hatte die Mutter sich zur Schneidermeisterin ausbilden lassen und hatte dann ihre Sache aufgemacht und zwar echt ganz hübsch, weil sie ambitioniert war. Sie fuhr auch zweimal im Jahr oder einmal nach Paris und guckte sich die Kollektionen an. Also sie hatte ein großes Ding im Kopf, aber es geriet dann etwas unter die Mühlen der Karriere meines Vaters, der natürlich irgendwie den einträglicheren Job hatte.
Als?
Naja, der war also Wirtschaftsprüfer geworden und landete dann in Bremen als kaufmännischer Vorstand der Bremer Vulkanwerft. Als wir nach Bremen weiterzogen, dann war in Bremen Sense, also war also praktisch Diaspora, da gab es keine zeitgenössische Kunst. Ich
Ja. Damals hatten Sie, glaube ich, gerade Ihre erste Documenta besucht, richtig?
ja, in Kassel auf der Documenta, da hatten sie damals, also es gab ein wunderbares Wohls-Kabinett und ein wunderbares Pollock-Kabinett in der großen Ausstellung. Und das war wirklich also ein Erlebnis, aber das war natürlich Exit-Erlebnis, weil wir hatten den Weltruhm ja schon hinter sich gebracht. Da konnte man eigentlich nichts mehr erwerben. Und dann gab es eine Rubrik, die hieß Aspekte. Wir hatten den schönen Sammelsuriumsnamen Aspekte. Da hatten die alles zusammengeschoben, was sie also nicht in der Hauptausstellung zeigen wollten, aber auch nicht zurückschicken. Und da hing rechts neben dem Bett von Rauschenberg, ja,
Ja.
war eine ganz schmuddelige Vitrine mit Wachsobjekten von einem Mann, dessen Namen ich kaum buchstabieren konnte, kaum lesen konnte, Josef Beuys.
Ja.
Ich, wie gesagt, wandte meinen Schritt also schnell von diesem Platz und merkte mir aber den Namen. Und dann zu meiner ungeheuren Verblüffung bin ich dem Namen nochmal begegnet in einer Ausstellung von Handzeichnungen. Da hatten sie also, Hoffmann hat das, glaube ich, gemacht, eine Handzeichnung aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die mit zeitgenössischer Kunst, mit der Geschichte der Zeitung verbunden waren. Und da hing also, glaube ich, rechts von Toulouse-Lautrec, hingen drei Blätter von Toulouse-Lautrec und drei Blätter mit diesem seltsamen Namen von diesem Beuys, ja,
Den Sie sich gemerkt hatten.
den ich mir gemerkt hatte. Und diese Blätter haben mich einfach ästhetisch unheimlich berührt. Und dann habe ich mir hinterher gedacht, was war jetzt das? Wie kann das sein, dass sich die eine Sache von dem Mann dich also ekelt und die andere Sache dich so anzieht? Also habe ich gesagt, entweder liegt es an dir selbst oder es liegt an dem Mann.
Sie haben auf jeden Fall dazu geführt, dass Sie ihm einen Brief geschrieben haben, richtig?
Ja, ich habe einen Brief geschrieben. Ich habe nicht geschrieben, dass ich an diesem Widerspruch hängen geblieben sei. Ich habe einfach geschrieben, ich sei an den Zeichnungen hängen geblieben. Und ich würde seit einigen Jahren ja mich für zeitgenössische Kunst interessieren, aber ich hätte seinen Namen noch nie gehört.
Und Sie haben ihm geschrieben als Bremer Gymnasiast sozusagen,
Als Bremer Gymnasiast, ja.
der sich aber als Sammler ausgab.
Ja, der, ein kleines Sammelsurium betreute, sozusagen. Also von Sammlung kann man eigentlich noch nicht sprechen. Aber ich habe eine sehr freundliche Antwort gekriegt mit einem DIN A4 Einschreibenbrief, dass es sich sehr gefreut hätte über mein Interesse und es sei alles viel zu teuer und er könnte jetzt nichts schicken, aber anbei eine Zeichnung für die Sammlung als Geschenk, ja?
Wenn Sie ihn mal einordnen, er war damals schon, zumindest in Düsseldorf, bekannt.
Ja, ich merkte, als ich dann in Düsseldorf nachgefragt habe bei dem Peter Brüning und den anderen bekannten Freunden, sie wussten, wer das war. Sie waren aber sehr, sehr skeptisch. Also der Brüning sagte so, also ja, der ist ganz seltsamer Typ, der stellt aus bei Bauern am Niederrhein und malt Hirsche oder zeichnet Hirsche. Ja? Und Hirsche war natürlich das versauteste Sujet des spießbürgerlichen 19. Jahrhunderts. Ja? Dann sagte er aber eine positive Sache. Er sagte, er ist sehr beliebt bei den Studenten, weil er geht jeden Tag in die Akademie und ist jeden Tag da. Das fand ich also dann fast einladend, weil wenn er sich um die Studenten kümmert, die meisten Professoren an den Universitäten, an den Akademien nahmen das ja eher so als Durchlaufposten für die fixen Einnahmen oder so, ja?
Ja.
Hatten zwei oder drei Schüler und kümmerten sich um die und waren aber meistens abwesend, ja? Naja, gut, das hat mich dann also irgendwie ermutigt, diesen Brief zu schreiben. Als die Antwort kam, war ich natürlich, nachdem ich einen Monat drüber nachgedacht hatte, habe ich das dann als Einladung zu einem Besuch genommen. Und als meine, um mich ein wenig abzusichern, habe ich noch einen zweiten Brief geschrieben an einen jungen Aufstrebenden namens Konrad Klappek. Und der hat auch freundlich geantwortet. Aber das Schicksal hat es gefügt, dass ich den Termin bei Beuys um 14 Uhr hatte und den Termin bei Klappek um 17 Uhr. Und als ich dann um 17 Uhr bei Klappek antrat, war ich 3 Stunden zu spät, hatte aber meine Zukunft schon völlig vergeben, ja, weil ich den Beuys-Zeichnungen, die der mir da aufgeblättert hatte, in keinster Weise widerstehen konnte.
Wie viele waren das?
Naja, es war eine Mappe mit 100, ungefähr 100 Blättern. Und ich habe ganz lange hin und her und dann haben wir mal über den Preis gesprochen und dann sagte er, ja, 300 oder 400 Mark, so müsste was kosten. Und dann fiel mir, also wusste ich gleich, kannst du 2 oder 3 maximal. Dann sagte er aber, Sie können bezahlen, wann Sie wollen, es ist egal, ich brauche frei. Also, naja, und dann bin ich da beim Beuys raus, hatte mir 3 Zeichnungen eingepackt in so eine Mappe und wollte dann am Schluss 700 Mark für haben, hat er mir die 4. Zeichnung als Geschenk dazu getan. Naja, ich jedenfalls war, hatte ich meine Zukunft verkauft und ich war zu spät dran. Ich musste erst noch zum Bahnhof, um diese Mappe im Gepäckschließfach zu verstauen, weil wenn ich zum Klappek käme, dann würde der mich als erstes fragen, was haben Sie denn da in der Mappe, ja?
Na klar.
Also, das wollte ich vermeiden. Und der Klappek wohnte in der Mozartstraße bei seiner Mutter. Die Mutter war ja Journalistin für die Rheinische Post, die Kunstkritikerin. Und er wohnte im Dachgeschoss, hatte seine Malstube da. Und natürlich hat er ein kleines Bild, eine sehr schöne Bügeleisen, aufrecht stehend. Also ganz pingelig gemalt natürlich. Dann erzählt er immer, dass er wie Degas ein Malbuch führen würde und die Stunden aufschreiben würde, die an diesem Bild, also es war jedenfalls klar, alleine der Arbeitswert der Zeit, die da eingegangen war. Also er wollte für dieses Bildchen 1500 Mark haben, das ich dankend, nickend abgelehnt habe, weil das war mir dann zu viel. Aber er hat es noch. Er hat es dann noch behalten. Also es hieß dann immer, wie es so schön heißt, es gehört jetzt meiner Frau, als ich später danach gefragt habe.
Ach, das sagt man dann wohl, ja? Es gehört jetzt meiner Frau, wenn man es nicht verkauft.
Wenn man es nicht verkaufen will, gehört es meiner Frau.
Ah.
Da muss man dann schon die Frau heiraten.
Ja, genau.
Wenn er das Bild kommen will. Aus der Beobachtung der Szene bemerkte ich natürlich, alle hatten irgendein Auge für Qualität, ja? Und die erste Qualität wollten sie eigentlich gar nicht hergeben, ja? Die zweite Qualität war dann schon zum Verkauf. Und dann gab es irgendeine Qualität, die wir uns für immer und ewig behalten. Ja? Es sei denn, es käme Peggy Guggenheim zu besuchen, wollte jetzt sagen, diese 3 Bilder müssen es sein, sonst lässt der Scheckbuch stecken. Und dann sind sie nicht in der Guggenheim-Sammlung. Ja, und dann habe ich halt gedacht, bist du so wohlhabend, bist du das als Kunsthändler, die beste Qualität gezeichnet, bist du alt und grau, ja? Dann habe ich gesagt, komm als Verleger. Sag, du wolltest ein Buch machen und mach es dann auch. Dann holen sie aus allen Ecken und Enden die wichtigsten Sachen raus, die sie für wichtig halten und zeigen dir alles. Und dann habe ich gedacht, das ist es eigentlich wert, mit der vollständigen Information halber. Ja?
Ich möchte noch einmal kommen auf diesen Moment, in dem Sie bei Beuys die Zeichnung gekauft haben, beziehungsweise auf das Jahr zuvor. Denn da hatten Sie eine Zeichnung von Cy Twombly gekauft. Auch wieder direkt von ihm in Rom. Und gewissermaßen vor Ihren Augen haben sich diese beiden dann zu Weltstars entwickelt. Was war das für ein Gefühl für Sie damals?
Naja, also man ist sehr schön, wenn man wahrnimmt, dass man sich auf sein Auge verlassen konnte. Also ich hatte ja auch bei Twombly durch den Besuch wirklich die erste Qualität gesehen. Das, was er nämlich selber sammelt. Er war der typische Amerikaner, der also sagt, bevor andere Leute mit meinen Werken Geschäfte machen, mache ich die lieber selber. Ich behalte alles, was gut ist. Und dann merkte ich, als ich da zu Besuch war, dass ich bisher immer nur eigentlich das in Anführungszeichen Zweitklassige. Manchmal hat er sich natürlich auch geirrt, hat was hergegeben, was also sich dann später als Erstklassig entpuppte. Aber wie gesagt, das war also völlig unerbittlich, ja. Es war natürlich auch, wenn man dessen Sammlung sah, die in seinem palazzoartigen Gemäuer da in Petersburger Hängung die Wände hoch und runter hing, da wurde man, hätte man eigentlich aufgeben müssen. Aber ich hatte den persönlichen Draht und den habe ich auch gepflegt bis zum Tode. Und dann habe ich ja auch die Sache untermauert, als dann die Zeit reif war, für Bücher zu machen, sind eigentlich die ganzen Twombly-Bücher bei mir erschienen. Und so hatte ich immer, wusste ich immer, was ein guter und schlechter Twombly ist. Während bei verschiedenen Auktionshäusern ich das Gefühl habe, dass auch nach 40 Jahren die meisten noch nicht wissen, was ein guter und schlechter Beuys und ein guter und schlechter Twombly ist. Ja.
Sie haben auch Beuys dann bis zu dessen Tod im Jahr 1986 begleitet, als Sammler, Verleger und natürlich als Bewunderer. Er hat in einem Interview mit Hermann Schreiber mal gesagt, ich habe mir abgewöhnt, privat zu leben. Schreiber hat ihn nämlich gefragt, ob er denn zufrieden sei mit allem, also seinem Leben und seinem Erfolg als Künstler. Wie privat haben Sie ihn erlebt? Würden Sie denn sagen, Sie waren auch sein Freund?
Ja, das ist schwer zu beantworten. Ich war ganz lange mit ihm per Sie und ich erinnere noch den Tag, an dem das in die Brüche ging. Dann wurde man geduzt, man duzte ihn und es war so, als sei man irgendeiner von den Schülern, ja. Und aber Freund, ja, vielleicht schon. Ich würde ihn jedenfalls immer verteidigen gegen diese seltsamen Anwürfe, die da jetzt 35 Jahre nach dem Tode erhoben werden. Er sei Nazi gewesen oder so. Ich meine, das war damals, sie waren alle Nazis gewesen, ja, nachdem die das überlebt hatten, ja. Da war der Beuys, als Hitler an die Macht kam, war er 12. Und als Hitler sich umbrachte, war er 24. Und er hatte keinen Beruf und nichts, ja. Und es war alles falsch gewesen. Und also die Leute, die sich da neu haben orientieren müssen, waren Millionen, ja. Und ich denke, wenn einer die Entscheidung trifft, Künstler zu werden, dann ist das schon eine Art von Selbstreinigungsversuch. Also insofern. Außerdem waren meine Eltern die gleiche Generation. Meine Mutter war 1920, mein Vater. Wir waren alle von der Gleiche, wir kamen aus dem Krieg, mehr oder weniger verwundet oder zerschunden, waren also in Gefangenschaft noch gewesen lange. Ich wusste, ich hatte Kriegsversehrte vor mir. Und es wäre mir nie auf die Idee gekommen, mich über Kriegsversehrte irgendwie moralisch zu erheben oder so. Das ist wohl eigentlich alles eher eine Geschichte dieser nachfolgenden Generation, die sich den ausgebliebenen Widerstand gegen den Nationalsozialismus nicht verzeihen mag und nach Schuldigen sucht.
Hat Sie aber seine Geschichte besonders fasziniert?
Naja, es war ja alles voller Geschichten. Er selber war ja eigentlich, wenn er da so auftrat oder eintrat oder so, war er wie eine Geschichte zwischen Eulenspiegel und Andersens Märchen, ja. Es war so voller Poesie und es gab auch Kollegen, also wie den Erwin Herich, die sagten, sie hätten nie jemanden gesehen, der so durch und durch Künstler wäre wie der Beuys. Wenn der Beuys einen Bleistift auf einen Tisch legen würde, dann sähe das so gut aus, dass man sofort eine Vitrine um den Tisch bauen wollte, um die Sache als Original zu verkaufen oder so. Diesen Zauber hatte er, das war schon klar. Er war ein großer Erfinder und diese Zeichnung, also es war ja, dass ich die überhaupt gesehen hatte, weil bis dahin gab es ja gar keine Ausstellung über seine Zeichnung. Das hat mir einen solchen Informationsvorteil gegeben und ich wusste dann auch, welche Zeichnung ich gerne hätte haben wollen, ja? Solange man da noch wählen konnte. Später konnte man nicht mehr wählen, da hat er zugeteilt. So habe ich für deine Sammlung hier, kriegt man so einen Haufen Blätter. Das ist auch schön, ja?
Beuys Werke erschließen sich ja nicht unbedingt beim ersten Sehen. Haben Sie mit ihm diskutiert über das, was Sie jeweils gekauft haben? Haben Sie ihm Fragen dazu stellen können?
Naja, es gab natürlich klar, es war, jedes Zeichnung hatte ein Sujet. Und das Sujet war schwer lesbar, weil es natürlich teilweise abstrakt eingekleidet war. Also auf dieser Zeichnung, die er mir geschickt hatte, als Geschenk stand der Spaziergang von 1951, signiert, datiert. Und ich wusste nicht, wo oben und unten war. Und das Erste, was er mich fragte, wie haben Sie die Zeichnung, die ich Ihnen geschickt habe, aufgehängt? Ich sagte, ich habe mich da an der Beschriftung orientiert und habe mich so aufgegangen. Ja, sagte er, ist richtig. Und sagte, da haben Sie auch die Frau mit dem Kinderwagen gesehen. Ich sagte, eine Frau mit dem Kinderwagen? Hatte ich nicht gesehen. Als Erste, als ich zu Hause war, habe ich die Zeichnung rausgeholt. Tatsächlich, da war eine Frau mit einem Kinderwagen drauf. Ja? War aber so eingesponnen in abstrakte Chiffren, dass man sie übersehen konnte, wie so ein Fixierbild, ja, in der Illustrierten. Das war, wo sind jetzt die
Vexierbilder, ja.
Die Vexierbilder, ja. Und das war wohl seine Strategie, um sich mit seiner Thematik in diesem abstrakten Umfeld durchzusetzen. Was mir dann sehr gut gefiel, war die Sachen, die nicht, die eindeutig gegenständlich waren, ja. Das habe ich mir dann als Erstes rausgesucht. Das gefiel ihm recht gut, weil es genau das Gegenteil war von dem, was Herr Schmäler sich immer aussuchte. Ja?
Wie viele Werke von ihm haben Sie denn über die Jahre zusammengetragen? Nach den Zeichnungen sind ja die Objekte in Ihr Sammlervisier geraten.
Ja, also wir haben jetzt mal eine Ausstellung der Zeichnungen gemacht, genau 200 Stück oder so. Ja, und dann hat er mich mit Segantini bekannt gemacht. Also Segantini war ein Maler, der mir bis dahin, bis 65 oder 67, völlig unbekannt war. Obwohl er mal bis an das Ende des Ersten Weltkriegs einer der berühmtesten Maler Europas war. Ist also auch so eine Art Existenzialist, ja? Der also mit den modernsten Mitteln, diesen Divisionismus, also so landschaftliche Idyllen und Bergszenerien gemalt hat. Und den Segantini hat, glaube ich, Malevich entsorgt, ja? Oder Kandinsky oder sowas ähnliches. Das war dann plötzlich weg. Und ich habe mal irgendwie im Förderkreis in Bremen einen Vortrag gehalten über Beuys Sammlung und zu Beuys Sammeln. Da habe ich auch mal Segantini erwähnt und da habe ich eine Segantini-Renaissance in Aussicht gestellt. Und da sah ein alter Herr Schünemann, Kunstsammler aus Bremen, sagt, Segantini, das glaube ich im Leben nicht, rief er so dazwischen.
Ja. Sie haben ja die Objekte aus Ihrer Beuys-Sammlung inzwischen dem Lehnbachhaus gestiftet.
Ja, zu guten Teilen. Ja, das war vielleicht etwas der Gurlitt-Affäre geschuldet. Diese Objekte standen bei mir hier in der Wohnung. Das ist eigentlich eher ein Kunstlager mit Schlafgelegenheit. Und sie hatten keine teuren Vitrinen, sondern standen eigentlich so ziemlich ungeschützt herum. Und als dann der Herr Gurlitt aufflog mit andeutungsweise einer, wie heißt das, vermüllten Schwabinger Altbauwohnung,
ja.
fand ich das doch zu riskant. Ja?
Verstehe.
Für den Heizungsableser oder das eine oder Meldeamt, das muss jetzt irgendwie eine Schutzmaßnahme. Weil es passt natürlich nicht zum schöner Wohnen-Ideal, ja. Und es ist jedenfalls im Lehmbachhaus sehr schön untergebracht. Ein Teil gehört auch noch mir, aber der andere Teil der Sammlung soll eigentlich auch dorthin kommen. Also es ist, also eigentlich die Schranken sind sozusagen geöffnet, dass da noch weitere Sachen aus meiner Sammlung anlanden können.
Beuys ist ja damals angetreten mit Hut und Anglerweste und dem Credo, jeder Mensch ist ein Künstler, um Kunst aus dem bürgerlichen Kontext zu lösen. Er hat sich auch politisch engagiert und über sein Werk entsprechende Bezüge hergestellt. Ja. Wie aktuell sind Beuys Themen heute noch oder wieder?
Naja, ich meine, wenn man das so sieht, diese Düsseldorfer Ausstellung da, die ich nicht gesehen habe, sondern den Katalog habe ich gelesen, da passt er ja wunderbar in das Konzept, dass die Künstler alle weiblich und aus der dritten Welt zu sein hätten. Also ist so zwischen Beuys, Angela Davis und Greta Thunberg ist eine direkte Linie. Das sehe ich im Prinzip so nicht, aber man kann es natürlich so sehen. Also jedenfalls denke ich, dann war 40 Jahre Gründungsjubiläum von den Grünen. Da sah ich ihn dann auch im Fernsehen auftauchen und dabei sein. Das hat mir dann schon relativ gut gefallen. Ich muss sagen, das war also vor 40 Jahren, da hatte gerade der Herr Kohl den Herrn Gruhl aus der CDU geschmissen, den einzigen Umweltökologen, den sie hatten. Da war Ökologie sicherlich also absolute Lebensnotwendigkeit. Wenn heute Sparkassen und Banken und EZBs ökologische Anlageprogramme entwickeln, na ja gut, es ist wahrscheinlich notwendig und deswegen passiert es. Jedenfalls hat er mir da gut gefallen und ich weiß auch, wie schnöde sie ihn dann abgefertigt haben bei den Grünen, weil er hat da sehr viel Geld und sehr viel Energie reingesteckt und hat sehr viel Geld also aus dem gemeinsamen Haushalt vor Eva unterschlagen und die politischen Aktivitäten zu bezahlen.
Ja, Sie haben allein über Beuys 50, über 50 Bücher verlegt.
Na, 40, es werden aber 50.
Es werden 50. Daneben haben ihn aber auch FotografInnen wie Annie Liebovitz riesige Auflagen beschert oder auch Peter Lindbergh. Was ist hier und heute Ihr erfolgreichstes Buch?
Hier und heute ist mein erfolgreichstes Buch die Beuys Werkübersicht, die ich selber zusammengestellt habe, weil ich wusste, wenn einer was über Joseph Beuys als Künstler erfahren will, dann landet er normalerweise im Wald und der Nachlass würde vielleicht einem Kunsthistoriker, der das gerne machen würde, sofort durch Bedingungen entmutigen, dass er gar nicht antreten würde. Ich kann jetzt keine Auflagen haben, aber es verkauft sich zurzeit sehr gut. Es kommt ja auch noch die Beuys-Sonderbriefmarke. Aber wie gesagt, ich denke, dass die Modefotografie als Thema eigentlich erstmal abgehandelt ist. Die neue Generation muss bedeutende Sachen machen. Und die erotische Fotografie ist auch irgendwie zwischen Lindbergh und Helmut Newton und ein paar amerikanischen und englischen Protagonisten alles gut veröffentlicht und alles nicht mehr sensationell. Ist ja auch alles noch nicht weit genug, also hat keine geschichtliche Dimension wieder bekommen. Ist ja alles nur Schnee von gestern, aber noch nicht wieder der Gletscher von morgen, ja?
Lässt sich denn noch ein Trend momentan feststellen? Sie haben im Interview gesagt, Warhol-Bände liefen schlecht.
Ja, Warhol ist natürlich auch sehr ausgelutscht. Und außerdem hat er immer auf das größtmögliche Publikum gezielt. Und für die Spezialisten ist es vielleicht im Moment nicht gerade angesagt.
Ja. Sie haben mal auch in einem Interview erklärt, warum es nichts nützt, ein Kunstwerk aus monetären Motiven aufzubewahren. Denn, ich zitiere Sie jetzt, es atmet, es teilt sich mit, da ist kein Entkommen, es liegt einem wie ein Alb auf der Seele, wenn das Bild nicht das Richtige ist. Wenn man krank ist, wenn man gesund ist, wenn man fröhlich ist, wenn man depressiv ist, die Kunst reagiert. Ist das Ihre Erfahrung?
Ja, das ist meine Erfahrung. Ich habe also einmal ein Bild gekauft. Das war von einem Bremer Künstler, ein lokaler Maler. Der ist Philipp Weichberger. Der war damals in Bremen der angesagte Mann. Es hat mir eigentlich nicht richtig gefallen. Ich habe es aber jetzt bei der Auflösung des Elternhauses wieder an mich genommen, weil der Weichberger hatte ein sehr tragisches Schicksal, als er nun selber merkte, dass es mit seiner Kunst vielleicht nicht reichen würde. Fürs ganze Leben hat er sich im Jahr 1969 aus dem 29. Stockwerk eines New Yorker Hochhauses zu Tode gestürzt. Seitdem sehe ich auch dieses Bild wieder mit etwas anderen Augen. Aber ich würde sagen, es liegt mir doch noch auf der Seele, ja?
Gibt es denn umgekehrt ein Kunstwerk, das Sie unabhängig davon, wie machbar, plausibel, beschaffbar es wäre, das Sie gerne haben würden? Sie haben einen Wunsch frei.
Ach, du liebe Güte. Da müsste ich jetzt lange drüber nachdenken, wenn ich den Wunsch frei hätte. Also ich meine, ich habe jetzt mal ein Buch zusammengestellt für den Herbst. Das heißt Gemalte Tiere. 600 Jahre Malerei von Tieren, also nicht von Tieren, Darstellung der Tiere durch Menschen. Das sollte anfangen mit einem Tintoretto, die Schöpfung der Tiere durch den Herrgott, ja? Das hängt irgendwo in Venedig. Und da hat eine Kinderbuchautorin, Cornelia Funke, mir einen ziemlich negativen Text zugeschrieben, weil sie die Rolle der Menschen in der, als Gefährdung der Schöpfung so thematisiert hat, also im ökologischen Zeitgeist von heute, ja. Und da habe ich gesagt, mein Gott, das kann man so nicht stehen lassen. Hier fehlt doch was. Wir müssen den guten Noah wieder zu ehren. Und dann habe ich nach Noah-Bildern, Noah und seine Arche, weil diese Chance besteht ja auch, ja, dass die Menschheit oder die Tierwelt, die Schöpfung durch den Menschen jedenfalls nicht gefährdet, sondern gerettet wird. Und dann musste ich sagen, wenn ich jetzt so ein Gemälde hätte vom Untergang der Dinosaurier, dann würde ich sagen, das hat auch keine Menschenhand, hat die Dinosaurier getötet. Das war dann doch eine kosmische Katastrophe.
Ja. Ah, Sie würden gerne ein Bild haben, was noch nicht gemalt wurde. Das habe ich Sie richtig verstanden.
Das könnte auch sein.
Ja. Jetzt kommt die letzte und für viele schwierigste Frage. Welches ist, Herr Schirmer, Ihr liebstes Museum und warum?
Naja, also es gibt zwei. Das eine ist die Kunsthalle Bremen, weil sie gerade so groß ist, dass man ohne tödlich zu ermüden hindurchgehen kann. Dann hat es eine sehr bürgerliche Dimension. Also die Bilder sind alle, haben nicht dieses imperiale Format, das wir aus der Pinakothek und aus Dresden und aus dem Prado kennen, also so diese Kaiserlichkeit, sondern es sind sehr subtile, kleine Bilder aus allen Epochen. Vielleicht ein bisschen schwach bei der Avantgarde des 20. Jahrhunderts, aber das kann ja noch kommen. Das habe ich letztens wieder gesehen, also im Zustand, dass es geschlossen war. Naja, und dann natürlich das Lehmbachhaus mit dem blauen Reiter und meinen Beuys-Arbeiten doch einen sehr schönen Schwerpunkt hat und auch von der Dimensionierung ähnlich ist. Auch das Museum ist so, dass man die Sammlung jedenfalls sehr schön wahrnehmen kann, ohne tot umzufallen.
Ja, also für Sie gar nicht schwer zu beantworten, sondern ganz klar und nachvollziehbar. Herr Schirmer, ich danke Ihnen für dieses schöne Gespräch und für Ihre Zeit. Das war die Folge 27 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Lothar Schirmer, freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen auf griesebach.com, YouTube, Spotify und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt.